Meinen heutigen Gast kennen Sie aus dem Fernsehen, aus dem Kino, von der Kabarettbühne und auch als Musiker. Er war Sänger der Band Mondscheiner und ist Teil der Familie Lässig. Nun hat er auch noch sein erstes Buch geschrieben mit dem Titel Einmal noch schlafen, dann ist morgen. Ich freue mich sehr, dass er heute bei mir ist. Manuel Rubey, herzlich willkommen, schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, danke für die Einladung.
Warum gibt es jetzt auch ein Buch von Ihnen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe es im Vorwort eher auch gleich versucht zu beantworten. Es hat sich ein bisschen aufgedrängt. Ich suche irgendwie nach Geschichten und Pointen, das treibt mich an. Und in welcher Form das dann daherkommt, ist eigentlich zweitrangig. Und da ich seit meinen Teenager- oder eigentlich seit meinen Kinderjahren manisch lese, habe ich irgendwann auch begonnen zu schreiben. Und jetzt hat sich irgendwie genug angesammelt und es hat mir große Freude bereitet.
Es sind verschiedenste Geschichten über verschiedenste Themen. Man hat beim Lesen auch so ein wenig das Gefühl, das sind auch Dinge, die Sie immer schon gerne gefragt worden wären, aber bisher einfach noch nicht erzählen konnten, weil niemand danach gefragt hat.
Das ist eine gute Frage, das stimmt wahrscheinlich. Das habe ich mir so noch nicht überlegt und die Frage kam auch noch nicht. Aber für gewisse Themen in dem Buch stimmt das wahrscheinlich, ja.
Was auffällt, es gibt ganz viele Listen zu den verschiedensten Lebensbereichen und Themen. Sind Sie ein strukturierter Mensch?
Ja, ich versuche es zu sein, weil es mir tatsächlich eine diebische Freude macht, wenn ich das Chaos, das in mir ist und um mich herum ist und mit dem wir natürlich immer konfrontiert sind, zumindest punktuell und hin und wieder ein bisschen überwinden und austricksen kann, dann macht mich das wahnsinnig glücklich und verschafft mir eine große Erleichterung. Und deswegen schreibe ich, seit ich denken kann, Listen zu allen Themen, die es nur irgendwie gibt.
Aber sind Künstler nicht überhaupt gerne chaotisch, sagt zumindest das Klischee?
Ja, ich glaube, das Klischee ist aber überholt, weil auch der Geniebegriff und der Musenkuss zum Glück vorbei sind, weil daran, glaube ich, glaubt wirklich nur jemand, der völlig naiv ist. Oder um es mit Stephen King zu sagen, Amateure warten, dass sie die Inspiration küsst und Profis setzen sich hin und arbeiten. Und ich habe viele Biografien von Künstlerinnen und Künstlern gelesen und auch viele Menschen, die übers Schreiben schreiben. Und was sich durchzieht, ist, dass es harte Arbeit ist und dass es nur mit Disziplin und Struktur eigentlich geht.
Sie haben in diesem Buch auch eine Liste mit Ihren täglichen Ritualen. Dazu gehört eine Seite schreiben, 70 Seiten lesen, 100 Liegestützen machen, mindestens ein neues Vokabel lernen, kochen, Küche aufräumen und gehen oder laufen. Was haben Sie davon heute schon gemacht?
Ich bin heute Morgen laufen gewesen. Ich habe im Zug 70 Seiten gelesen. Ich habe das Vokabel Asciugamano, Handtuch, wenn es wahr ist, wenn ich es mir gemerkt habe, auf Italienisch gelernt. Ich glaube, das war's.
Also noch nichts gekocht?
Nein.
Die Küche nicht aufgeräumt?
Doch, die Küche habe ich aufgeräumt, bevor ich das Haus verlassen habe. Das habe ich auch erledigt, daran denke ich gar nicht mehr. Was gibt es noch für einen Punkt? Ich kenne die Liste gar nicht mehr auswendig.
100 Liegestützen machen.
Auch das habe ich schon erledigt.
Also abgehakt.
Abgehakt, ja.
Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch sehr offen, dass dieser Sinn für Ordnung und Struktur jetzt nicht unbedingt allen Familienmitgliedern gefällt.
Ja, konkret gefällt es eigentlich nur mir und den anderen nicht. Also ich bin da wahrscheinlich kein angenehmer oder nicht immer ein angenehmer Zeitgenosse. Ich glaube, punktuell wissen Sie es zu schätzen, weil die Wäsche gewaschen ist und die Küche aufgeräumt ist, aber ich gehe allen Familienangehörigen auch gehörig auf die Nerven damit. Ich kann aber nicht anders.
Sie haben zwei Töchter im jungen Teenager-Alter. Darf man da was rumliegen lassen? Nein.
Naja, ich weiß, dass ihnen das natürlich zusteht und dass Kinder auch ein Recht haben zu horten und zu sammeln. Und ich finde aber, jede hat ein eigenes Zimmer und da können sie sowieso tun und lassen, was sie wollen. Und die anderen Bereiche finde ich schon noch, dass es ein bisschen die Hoheit der Eltern ist, da das letzte Wort zu haben. Sie sehen das allerdings anders.
Jetzt muss ich gestehen, ich selber bin auch mit einem Vater aufgewachsen, der am Wochenende bei schlechtem Wetter immer die Zeit gefunden hat, zu saugen und dann herumzuschimpfen. Alles, was herumliegt, wird weggesaugt. Das heißt, bei Ihnen gibt es auch so Kämpfe?
Ja, kenne ich. Also mir ist es nicht so wichtig, dass es wahnsinnig klinisch rein ist. Das ist es nicht. Ich stehe aber irrsinnig auf leere, freie Flächen. Das ist eher mein Thema. Und es gibt Kämpfe, dass ich einfach Zeug dann ins Zimmer verräume und dann
da wische ich aber ganz oft auch das falsche Zimmer. Also das ist dann, weil ich nicht immer weiß, was wem gehört, weil sie einfach in meiner Wahrnehmung so wahnsinnig viel besitzen. Und das kommt zu großen Konflikten, weil ich natürlich dann oft Dinge falsch verräume und das macht Zusatzarbeit für alle.
Manuel Rubey, Schauspieler und Zusammenräumprofi. Über den Sinn für Ordnung und das Loslassen von Unnötigem reden wir gleich noch weiter. Schauspieler Manuel Rubey ist heute mein Gast im Radio Salzburg Café. Wir haben vorher schon über ihren Sinn für Struktur im Leben, aber auch in ihrem Zuhause gesprochen. Ich bin sehr fasziniert von der Idee, dass auf freien Flächen bei Ihnen gar nichts herumliegt. Wo ist das denn dann alles? Gibt es da ganz viele Schachteln?
Ja, da gibt es Schachteln, da gibt es einen Kasten mit Schachteln, die beschriftet sind. Aber es wird sehr, sehr hart überprüft, ob überhaupt etwas aufgehoben werden soll. Und in 90% der Fällen lohnt es sich gar nicht, weil man damit, oder ich finde damit, hänge ich ja nur in der Vergangenheit fest. Und die meisten, ich finde, Erinnerung ist ganz wichtig. Ich schreibe Dinge auf und meine Notizbücher und so werden nicht weggeschmissen, aber die brauchen auch nicht wahnsinnig viel Platz.
Das heißt, Sie tun sich generell leicht, Dinge loszulassen?
Ich glaube schon. Also das kann ich ganz gut, das haben wir vielleicht auch ein bisschen antrainiert, aber vor allem materielle Dinge loszulassen, tue ich mir sehr leicht.
Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch, es war nicht immer einfach, wie Sie aufgewachsen sind, haben Sie in einer WG gelebt mit zwei Kumpels, auch die wurden damals damit konfrontiert, dass das nicht alles so einfach läuft, wie die sich das vielleicht vorgestellt hätten.
Ja, das hat wirklich, also es waren meine damals besten Freunde, sind es zum Glück jetzt wieder. Also es ist ja 20 Jahre her. Wir sind nach der Matura gemeinsam in eine WG gezogen, quasi zum ersten Mal von zu Hause weg, alle drei. Und die beiden anderen haben halt beschlossen gehabt, jetzt wird richtig Party gemacht und jetzt wird vor allem nicht mehr gesaugt und nicht mehr gewaschen und auch nicht mehr abgewaschen. Und ich habe ihnen hinterher geputzt und habe mich wahnsinnig ausgenutzt gefühlt. Und sie wollten, glaube ich, einfach nur vom Elternhaus weg und endlich mal so sein, wie sie das gerade halt empfanden und haben mich sozusagen wahrscheinlich als störenden Elternersatz oder empfunden. Und das hat nicht gut funktioniert.
Wann haben Sie selber denn zum ersten Mal gespürt, dass es Sie in die Kunst, in die Kultur zieht?
Ich glaube, dass das so ziemlich einhergeht mit den allerersten Dingen, die ich mich erinnern kann. Also ich weiß wirklich keinen ernsthaften anderen Berufswunsch. Also es gab natürlich Überlegungen und diverse Koketterien und immer wieder auch der Gedanke, gibt es nicht was anderes, was weniger aufwühlend ist. Aber wahrscheinlich ist schon was dran, dass man sich diesen Beruf nicht aussucht, sondern der Beruf sucht sich einen aus. Das glaube ich mittlerweile eigentlich.
Das heißt, Sie glauben da an so etwas wie Bestimmung?
Nein, also ich glaube, dass sich das natürlich aus Umständen heraus, keine Ahnung, ob man da einen gewissen charakterlichen Schaden mitbringen muss und sicher auch frühkindliche oder spätkindliche Prägungen zusammenkommen, vielleicht eine Form von Aufmerksamkeitsdefizit, muss es aber, finde ich, auch nicht. Also ich finde auch den Ansatz zu sagen, man will das Leben verschönern und ästhetisieren und so. Also ich finde, das ist ein bisschen beides drin. Ob es wirklich Bestimmung ist, traue ich mich eigentlich nicht zu beurteilen.
Sie hätten ja zuerst einmal ein Philosophie- und Politikwissenschaftsstudium begonnen.
Ja, das stimmt insofern, weil ich war davor, also sprich kurz vor der Matura, glaube ich, am Reinhardt-Seminar vorsprechen und die haben mich dann nicht genommen. Und dann habe ich gedacht, okay, das sind ja Experten und die haben mir sozusagen die Fähigkeit aberkannt, diesen Beruf auszuüben und wäre nicht auf die Idee gekommen, irgendwas anderes zu probieren und bin dann erst Jahre später darauf gekommen, dass viele Kolleginnen und Kollegen oft 20 Aufnahmeprüfungen machen. Und dann habe ich gedacht, dann war ich wirklich sehr zerstört. Das war, glaube ich, die erste ganz große Watschen und habe gedacht, okay, dann kann ich halt den Beruf halt nicht machen. Das waren dann 2,5 Jahre, wo ich lieblos studiert habe, weil ich habe mich schon für Politik und Philosophie interessiert, das tue ich immer noch, aber es war auch, weil meine Freunde das studiert haben und ich habe dann recht schnell während der Unizeit gemerkt, dass das nicht der Weg sein kann.
Und was war dann der Moment oder die Inspiration, die Sie dann wieder zur Kunst zurückgeholt hat?
Nein, ich habe nie aufgehört damit. Ich habe halt dann in der Zeit gedacht, okay, vielleicht wird es doch was mit Kabarett oder Musik. Ich habe in der Zeit viel geschrieben dann schon parallel und auch damals noch geglaubt, dass ich Lieder schreiben will und kann. Und dann waren schon so die ersten tue mir da schwer, was, also weil ich die Vergangenheit vermischt sich alles ein bisschen zu ein, aber auf jeden Fall, es gab schon diverse Bands und auch Mondscheiner war schon und ich habe mich wahrscheinlich in der Zeit dann eher auf die Nicht-Schauspiel-Ausformungen konzentriert, aber so richtig ignorieren konnte ich es eh nie.
Mit der Band Mondscheiner waren sie Anfang der 2000er Jahre auch in den Charts erfolgreich. Darüber werden wir noch plaudern und uns auch den Mega-Hit von damals anhören. Nach 8:30 nach den Radio Salzburg Nachrichten. Er ist Kabarettist, Schauspieler und seit neuestem auch Autor. Manuel Rubey ist heute bei mir im Radio Salzburg Café. Anfang der 2000er Jahre haben sie mit der Band Mondscheiner die Hitparaden gestürmt. Das, was wir sind, war damals ein Riesenhit. Hätten Sie sich vorstellen können, auch weiter Popmusik zu machen?
Ich liebe Pop. Popmusik zieht sich durch mein Leben. Es ist auch im Buch viel. Also alle Fragen, die ich habe ans Leben, beantwortet mir immer wieder die Popmusik. Daher hätte ich mir das vorstellen können und ich glaube noch immer, dass alle Menschen, die auf Bühnen gehen, eigentlich gern Rockstars wären. Das ist schon irgendwie die Königsdisziplin. Ich sehe mich selbst als nicht musikalisch genug, um wirklich ganz vorne mitzuspielen. Und was Mondscheiner betrifft, es hätte in einer anderen Zeit hätten wir vielleicht weitergemacht. Wir waren damals ein bisschen zwischen den Stühlen. Wir haben uns eigentlich als FM4-Act gesehen zuerst. Die wollten das aber nicht, dann hat Ö3 das gespielt, dann haben wir gesagt, super, ist doch schön und dann hat uns aber die Community irgendwie, die Credibility, wie man so schön sagt, abgesprochen und dann war es mir irgendwann einmal auch zu mühsam, mich ständig für etwas rechtfertigen, was heute zum Glück überhaupt kein Thema mehr ist, ob man jetzt Pop oder Indie oder was, also das hat sich zum Glück, da war man wahrscheinlich auch ein bisschen zu früh dran oder so, das hat sich zum Glück verändert.
Ich wollte gerade sagen, wenn man sich das heute anhört, das, was wir sind, klingt das eigentlich wie so ein Vorreitersong der Deutsch-Pop-Welle, die dann erst so richtig losgestartet ist.
Freut mich, wenn Sie das so sehen. Also wir haben uns tatsächlich an der Hamburger Schule ausschließlich orientiert. Es gab es gab Heinz aus Wien schon, die Band, aber die haben ein bisschen was anderes gemacht und sonst gab es keine, also in meiner Wahrnehmung zumindest, gab es so gut wie keine, also ich meine, es gab den Austropop, klar, aber so deutsche oder deutschsprachige Popmusik gab es nicht und da in Wien oder auch oder in Österreich gab noch keine Szene oder so und wie es heute gibt.
Und wenn Sie das Lied jetzt hören, was fühlen Sie da dabei?
Ich glaube, wir haben das eigentlich in erster Linie so wie glaube ich, immer Dinge, die aufgehen, muss man in erster Linie für einen selbst gemacht haben. Und ich glaube, es war die Parole an uns selbst, das, was wir sind, wird nie zu wenig sein, es in dem Beruf behaupten zu dürfen und ein vorsichtiger Versuch, es mal laut auszusprechen, dass das ein Lebensentwurf sein kann vielleicht.
Manuel Rubey heute im Radio Salzburg Café. Diese frühe Pop-Karriere, denken Sie, hat Ihnen die dann schlussendlich auch dabei geholfen, die erste große Kinofilmrolle zu bekommen? Sie waren Falco im gleichnamigen Film. Falco, verdammt, wir leben noch.
Mit Sicherheit. Also in zweierlei Hinsicht. Ich bin den Bandkollegen wahnsinnig dankbar bis heute, weil ich wollte unbedingt zu dem Casting kommen, weil ich gelesen habe, dass Robert Stadlober diese Rolle zurückgelegt hat und man kannte mich aber nicht. Das heißt, es war auch nicht vorgesehen, dass ich überhaupt die Chance kriege, für Falco vorzusprechen. Und ich habe dann die Kollegen gebeten, ob wir ein paar Nummern einstudieren können. Das war ein sehr wichtiger Punkt, als man mich dann endlich ließ, dass sie gehört haben, okay, der kann das irgendwie singen. Und ich glaube, dass es fürs Spielen extrem wichtig ist, wenn man so einen Charakter spielt, dass man das, also wir hatten tatsächlich schon Ö3-Bühnenerfahrung, wir haben vor 100.000 Leuten auf der Ö3-Donauinselbühne gespielt, vorher schon, und das hat sicher geholfen, davon zumindest eine Ahnung zu haben, was das für Energien freisetzt und dass man natürlich diese Hybris, die Falco auch ausgezeichnet hat oder ausgezeichnet in Anführungszeichen, da konnte ich mir zumindest ein Bild davon machen, dass man da, dass sowas sehr schnell geht, wenn man vielleicht sehr jung ist und so einen Zuspruch bekommt.
Sie haben sich eben für diese Rolle selber beworben. Warum wollten Sie denn unbedingt spielen?
Ich weiß es nicht. Sie haben vorher nach Bestimmung gefragt. Das würde ich auch hier als zu pathetisch abtun, aber irgendwas ist da passiert. Ich habe das vorher und nachher nie erlebt. Ich kann mich wirklich ganz konkret erinnern, dass ich im Café Weidinger gesessen bin, wie in so einer Tschocherl neben einem Gürtel, sehr schönes Kaffeehaus, smart geraucht und habe in irgendeinem österreichischen Klatschblatt eben gelesen, dass diese Rolle, dass der Film passiert, aber der Hauptdarsteller abgesprungen ist und dann waren so ein paar Namen gelistet, wer da in Frage kommt und meiner war nicht dabei und das war wirklich, in dem Moment habe ich gedacht, es tut mir leid, liebe Kollegen, ich werde es machen. Keine Ahnung, wo das herkam und dann habe ich sehr viel Energie und Kreativität darauf verwendet, mit der Casterin einmal als allererstes irgendwie in Kontakt zu kommen und dann waren das wirklich lange, lange Wochen, bis es überhaupt die ersten Schritte in die Richtung gab.
Waren Sie selber Falco-Fan?
Nein, gar nicht. Das hat mich wirklich rein schauspielerisch interessiert. Mir ist der Typ wahnsinnig auf die Nerven gegangen. Ich war auch, wie gesagt, wir haben über Musik ja schon gesprochen, diese Attitüde und Hip-Hop und so, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich war da viel mehr Kurt Cobain oder Tom York von Radiohead als so introvertierte, unmännliche Typen, also unter Anführungszeichen. Und mir war diese ganze Attitüde eigentlich zuwider und fremd, aber es hat mich schauspielerisch wahnsinnig gereizt. Und es hat sich ein bisschen verändert. Ich habe ihn natürlich durch die intensive Beschäftigung jetzt irgendwie ins Herz geschlossen. Er ist jetzt so ein bisschen was wie ein unsichtbarer Kamerad, der mir manchmal Tipps gibt und so.
Können Sie noch seinen typischen Sprechduktus?
Ne, ich werde immer wieder gefragt und habe ja den Schwur getan, es nie wieder zu tun. Und habe mich auch dran gehalten. Ich sammle bis heute die Anfragen. Es sind wirklich schon sehr, sehr viele. Hätte auch wirklich Geld verdienen können mit Werbespots bis hin zur Kirtag- und Feuerwehrfesten ohne Ende als Falco Kasperl. Ich probiere es manchmal für mich, so unter der Dusche oder so, und es geht aber nicht mehr so. Er ist verrutscht, das hat wirklich in diese Zeit gehört. Es klingt jetzt ein bisschen wie ein Klischeeversuch und irgendwie ist es aber gut, weil es muss ja auch nicht mehr sein.
Dann lassen wir doch das Original singen. Radio
Salzburg. Der Fragebogen im Radio Salzburg Café.
Manuel Huber, Ihre Lieblingsfarbe?
Rot.
Warum?
Weil ich das Element Feuer wahrscheinlich am meisten liebe, weil ich in meinem Landhaus fast täglich ein Feuer mache und da betrunken dann stundenlang nur ins Feuer schaue. Das macht mich glücklich.
Haben Sie ein Lieblingsgericht?
Ich habe eine Lieblingsküche und das ist die italienische.
Das heißt, Sie kochen auch selber?
Ich koche, ich habe keine Hobbys außer Kochen. Ich versuche alle Hobbys zum Beruf zu machen, beim Kochen wird es mir nicht gelingen.
Ihr Lieblingsurlaubsland?
Italien.
Warum?
Ich finde, Italien ist kulinarisch die wichtigste Nation der Welt. Außerdem liebe ich die sizilianische Gelassenheit und die Prioritätensetzung. Und wenn dann auch noch Zitronen und Oliven und Orangenbäume blühen, dann geht eh nicht mehr.
Frühaufsteher oder Langschläfer?
Von der Konstitution her Langschläfer, familiär und berufsbedingt mal so, mal so.
Welches Buch liegt momentan auf Ihrem Nachtkastel?
Das sind ganz viele, weil ich immer parallel lese.
Ted B.
Graham Greene lese ich gerade, dann was habe ich noch? Jetzt haben Sie mich so schnell gefragt. Ich lese Die Auslöschung von Thomas Bernhard wieder. Die habe ich lange nicht gelesen. Und Doris Knecht Wald möchte ich auch, habe ich auch nämlich beim ersten Mal nicht fertig gelesen, habe ich jetzt auch wieder angefangen.
Wenn eine Zeitreise möglich wäre, lieber vor oder zurück?
Gerne in Stefan Zweigs Welt von gestern, Wien der Jahrhundertwende.
Warum?
Weil ich das hoch faszinierend finde und gerne, erstens wahnsinnig schön, glaube ich. Also die Mode, die technische Entwicklung, also diese Mischung aus noch Pferdefuhrwerk und die ersten Autos und Menschen mit Stock und Hut und so. Und gleichzeitig würde ich gerne diese Stimmung, die dann in die Katastrophe geführt hat, und gleichzeitig noch diese zu Ende gehende Monarchie und der Beginn von etwas, was keiner wissen konnte, wo das hinführt, das würde mich irgendwie jetzt spontan gefragt wahnsinnig interessieren.
Was bedeutet Erfolg für Sie?
Dass man das machen kann, was man sich erträumt hat und gerne in die Arbeit geht.
Wie würden Sie Glück definieren?
Da halte ich es mit der großen Christine Nöstlinger. Glück ist was für Augenblicke.
Danke.
Danke.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Ja, mich haben ja die vielen Serien da drinnen fasziniert, weil da meine Lieblinge auch dabei waren.
Ach, schön. Also ich glaube, wirklich sowas.
Ich bin so ein Fliebe. Ja, ah, oder Fliebe, die Phoebe Waller-Bridge.
Einmal noch schlafen, dann ist morgen. Das ist der Titel von Manuel Rubeis erstem Buch. Sie greifen darin verschiedene berufliche, aber auch sehr persönliche Themen auf. Unter anderem beschreiben Sie, dass das Leben als Schauspieler nicht so glamourös ist, wie man sich das vielleicht so vorstellt.
Ich glaube, dass Österreich einen ganz komischen Umgang mit Schauspielern hat. Also auf der einen Seite wird man auf so ein absurdes Podest gehoben, also Stichwort Salzburg und Hochkultur, aber auch Film- und Fernsehschauspieler. Und dann erlebt man aber auch ganz viel Erniedrigung oder einfach, dass Menschen nicht wissen, wie dieser Beruf zustande kommt und dass man vielleicht recht offen ist, wenn man gerade von einer Bühne runterkommt und man dann so unverblümt die Meinung gesagt kriegt und so. Und das ist eine ewige Herausforderung, da irgendwie die Diskrepanz zwischen dünnhäutig zu bleiben, weil wir ja irgendwie sensitiv sein müssen, weil wir ja im besten Fall Dinge aufspüren, auch gesellschaftlich, und eine dicke Haut gleichzeitig, um sich abzugrenzen vor den Erniedrigungen und Absagen, die bleiben, weil es wird bei Castings immer in letzter Konsequenz dann doch der Mensch beurteilt, weil wir stellen ja nichts her. Und damit muss man irgendwie seinen Frieden finden, dass es immer mehr Absagen als Zusagen bleiben werden.
Das heißt, auch wenn man sich schon einen gewissen Namen erarbeitet hat, muss man immer noch zum Casting?
Genau, das ist so eine, das wundert Menschen immer, weil dass sich kaum jemand vorstellen kann. Es gibt mittlerweile die Situation, dass ich ein Drehbuch bekomme, wo sie sagen, wir würden die Rolle gerne anbieten. Wollen Sie das spielen? Entschuldigung, aber es ist trotzdem der Regelfall, dass man eine Rolle liest und dann vorsprechen geht. Das ändert sich nicht. Und das kann oft über mehrere Runden sein, das kann in verschiedenen Konstellationen sein, und das ist eine Zeit- und eine Energievorleistung, die man auch niemals zurückerstattet kriegt. Das muss man irgendwie alles mit einbeziehen.
Man wird eigentlich von Anbeginn immer bewertet, schon bevor man die Rolle überhaupt ergattert hat und dann im Nachhinein vom Publikum und von den Kritikern.
Absolut, genau das ist es. Es ist ein permanentes Bewertungssystem, und die Frage muss jeder und jeder für sich herausfinden, wie man damit umgeht. Ich versuche das irgendwie an mich ranzulassen, aber auf so eine spielerische Art und Weise, dass ich mir denke, es ist ein Zirkus. Ich sehe mich auch wirklich der Unterhaltung mittlerweile verpflichtet, weil je länger ich das mache, umso größer wird die Demut davor. Oder ich finde, Komödie ist Königsklasse. Ich finde, wenn sich Menschen Eintrittskarten kaufen und einen Babysitter organisieren, dann ist es unser gottverdammter Job, dass wir das Allerbeste geben, weil die ihre Freizeit damit verbringen und uns das Leben finanzieren. Das ist mir mittlerweile auch die allerwichtigste Bewertung. Die Mundpropaganda ist die ich wirklich sehr, sehr ernst nehme. Also wenn sich rumspricht, das gefällt den Leuten nicht, dann kann man auch ein Stück sehr schnell wieder nicht mehr spielen. Die Kritiken gehören dazu, ich finde das auch okay, ist auch irgendwie schmeichelhaft auf einer Metaebene, dass sich überhaupt Menschen mit meiner Arbeit beschäftigen. Was ich komplett ausspare, das ist aber auch der Falco-Zeit geschuldet, sind so Internetkommentare. Also das, finde ich, muss man sich nicht reinziehen.
Wie geht's Ihnen da mit Ihrem eigenen Kritiker im Kopf? Muss der auch in Schach gehalten werden?
Absolut, also der ist sowieso der Ärgste. Ich glaube, das geht den meisten so, ist es wahrscheinlich auch ganz gesund bis zu einem gewissen Grad, weil das Gegenteil wäre ja irgendwie die Selbstanbetung, das wäre ja was völlig Erbärmliches. Aber da gibt es auch ein Zitat im Buch, das hat mir wahrscheinlich überhaupt in den letzten 10 Jahren die wichtigste Frage in dem Punkt beantwortet. Das Kollege Klaus Eckler hat ihm gesagt, wie er den Neid überwunden hat, indem er draufgekommen ist, vergleich dich nicht mit anderen, sondern vergleich dich mit deinen Möglichkeiten. Und das, finde ich, ist die entscheidende Frage. Habe ich für mich das rausgeholt, was drin ist, was in dem Moment möglich war? Und wenn das ehrlich mit Ja beantwortet ist, ist auch der ganze Druck eigentlich weg.
Wobei Sie selber ja auch schon sehr wohl erlebt haben, dass das innere System überlastet war. Sie erzählen im Buch auch von Ihren Panikattacken, die Sie gar nicht so einfach wieder losbekommen haben.
Ja, das war das Kapitel, was mir irgendwie am längsten auch im Nachhinein nicht Bauchweh gemacht hat, aber wo ich mir nicht sicher war, ob das wirklich geteilt werden soll. Es ist aber so, dass sehr viel Reflexion und sehr viele Antworten speziell auf das Kapitel kommen und auch dankbare Schreiben. Insofern freut es mich, dass es wahrscheinlich gut ist, sich verletzlich zu zeigen. Und ich habe immer gedacht, Panikattacken sind so eine Künstlerkrankheit und habe nicht gewusst, was das sein soll und habe es aber dann selbst durchmachen müssen und jetzt weiß ich es und will es nie wieder haben. Und es hat geholfen, 1,5 Jahre später es versucht zu haben, zu beschreiben und damit kann ich es ganz gut auf Distanz halten und habe hoffentlich auch meine Lehren daraus gezogen, ein bisschen besser darauf zu achten, was der Körper gerade für Signale sendet.
Wie und warum diese Panikattacken aufgetreten sind, darüber reden wir gleich noch weiter. Schauspieler Manuel Rubey ist heute bei mir im Radio Salzburg Café. Das Radio Salzburg Café heute mit Manuel Rubey. Vor 2 Jahren wurden Sie plötzlich bei einem Filmdreh von Panikattacken gebeutelt. Was war da passiert?
Rückblickend würde ich sagen, es gab schon Vorboten, dass es eigentlich schon zu viel war. Aber das ist auch ein Dilemma von dem Beruf, dass wir natürlich mit dem Adrenalin einiges kompensieren können, dass es tendenziell immer so ist, dass es zu viel oder zu wenig los ist. Und die Kombination aus, es war ein langes Jahr, wir haben wahnsinnig, damals noch im Duo mit dem Thomas Stipschitz, wir haben wahnsinnig viele Vorstellungen gespielt und ich habe eigentlich schon nicht mehr gerade ausschauen können, als der Dreh, wo das dann gekommen ist, begonnen hat. Ich wüsste nicht, ob ich es heute nicht wieder machen würde, weil ich die Rolle sicher nicht zurücklegen hätte wollen, aber ich bin ein bisschen mit offenen Augen in diese Dunkelheit hineingelaufen.
Das war ein Tatort-Dreh, wo Sie der einzige österreichische Schauspieler waren und irgendwie Druck verspürt haben, die schöne deutsche Sprache auch rüberzubringen.
Ja, das sowieso, das ist ja immer die Frage, wir haben Ihr Band gesehen, aber können Sie auch Deutsch? Also das, im Moment ist es aber ganz geil, im Moment finden Sie es gerade cool, wenn man aus Österreich kommt. Ich weiß nicht, das ist jetzt gerade irgendwie eine günstige Zeit, jetzt finden Sie es gerade wahnsinnig witzig und sexy und so. Ja, es war bei dem Tatort verschärft, weil das Buch sozusagen intern umstritten war, weil es komplett aus der Perspektive von meiner Figur erzählt. Das heißt, ich hatte auch 22 von 22 Drehtagen und die beiden Stars, die beiden Kommissare hatten nur 10 und sonst haben sie alle. Das heißt, die mussten einmal sich darauf einlassen. Und dann auch noch der Ösi, der da sozusagen der Redaktion verkauft werden muss. Und dann war das auch noch eine sehr dunkle Geschichte, eine Figur, die sich nur in Lügen und so verstrickt und viel mit Scham behaftet ist und wir haben nur nachts gedreht, also da kommt die Schlaflosigkeit dazu, dann habe ich Schlafmittel genommen und auch getrunken und das Ganze war dann einfach irgendwann zu viel.
Wie haben Sie dann die Panikattacken bewältigen können und aus dieser Krise vielleicht sogar auch gestärkt herausgehen können?
Ja, also in Wahrheit hat mir meine Frau den Arsch gerettet, weil sie mich wirklich dann irgendwann beim psychiatrischen Notdienst angerufen, weil ich schon mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen bin. Und da ist Wien, kann ich nur sagen, eine wirklich tolle Stadt, weil man 24 Stunden kompetente Menschen am Telefon hat, die einen irgendwie abholen und ich glaube, die Panikzustände selber kann man nur irgendwie durchtauchen. Das kann man mir nichts Vergleichbares vorstellen. Also ich finde körperliche Schmerzen dagegen wirklich harmlos. Danach, ich bin 7-mal am Tag laufen gegangen, weil nur Bewegung, die möglich war, damit ich es irgendwie abschütteln kann, das weiß ich noch. Und danach muss man es halt irgendwie reflektieren und auch mit Medikamenten ein bisschen, es gibt gute Angstpillen, und sich da versuchen, wieder rauszuziehen und auch seine Schlüsse für die Zukunft ziehen und dann, wie gesagt, ein bisschen auf die Energie und die Kraft zu achten.
Wie schwierig war es, sich selber einzugestehen, dass da jetzt irgendwas schief läuft?
Ja, wahrscheinlich war es so schwierig, dass es so weit kommen musste, dass ich es wahrscheinlich verdrängt hatte. Und in dem Moment, wo der Punkt war, dann brechen alle Dämme. Also es wäre mir das einzig Schöne daran, sozusagen rückblickend, ist, es ist ein Moment, wo dich das Schamgefühl verlässt. Es gibt nichts mehr, man ist nur noch mit Überleben beschäftigt. Es wäre mir alles egal gewesen. Ich hätte auch nicht mehr drehen können oder auftreten können. Also es war das ist erst danach passiert, das war sozusagen eigentlich im Abspannen. Es war dann 2 Wochen frei, ich war im Sommer, ich hatte nichts zu tun. Aber ich habe in dem Moment gewusst, wenn dieser Zustand nicht aufhört, kann ich auch nicht mehr arbeiten. Und es war mir aber egal. Also.
War es da dann auch ganz heilsam, mal was ganz was anderes zu machen, wie zu beschließen, ein Buch zu schreiben?
Ja,
ich finde Schreiben sowieso das Allerheilsamste für mich, was ich mir nur ausdenken kann. Deswegen wird es auch immer wichtiger. Ich habe auch verschiedene Therapien versucht. Alle Therapien laufen darauf hinaus. Ich sage das jetzt bewusst polemisch vereinfachend. Deine Eltern sind schuld. Und ich bin mit der Therapie durch. Ich habe keinen Bock mehr. Aber ich schreibe jeden Tag. Und wenn ich Fragen habe oder Ängste habe oder nicht weiter weiß, dann setze ich mich hin und schreibe. Und nicht immer, aber oft kommt die Antwort durchs Schreiben.
Manuel Rubey ist Kabarettist, Musiker. Man kennt ihn vor allem als Schauspieler, seit neuestem auch als Autor. Sie haben Ihr erstes Buch kurz vor der Corona-Krise geschrieben und im Lockdown dann auch noch ein wenig ergänzt. Sind dadurch manche Themen noch aktueller geworden?
Also vielleicht, hoffentlich. Ich meine, ich wollte auf keinen Fall jetzt so ein, das ist jetzt das Corona-Buch, weil ich glaube, es wird uns eh noch überfluten mit Corona-Serien, Corona-Filmen, Corona-Literatur und wir werden alle froh sein, sollte es überhaupt einmal zu dem Punkt kommen, wo wir das hinter uns lassen können. Auf jeden Fall, ich habe auch keinen Bock mehr davon, irgendwas zu hören, außer dass man es eh ständig präsent haben muss. Es war so, dass manche Kapitel einfach Corona nicht haben ignorieren können, das ist es eher. Es wäre absurd gewesen, so zu tun, als wäre es klar, das Buch erscheint erst nicht danach, weil danach sind wir ja noch nicht, aber erst zu einem Zeitpunkt, als wir zumindest mittendrin sind, dahingehend muss ich ein bisschen rumschrauben.
Ein Credo, man liest auch am Buchrücken, ist, im Leben ist nichts planbar.
Es gibt einen meiner Lieblingsschriftsteller, Ferdinand von Schirach, das ist ein Zitat, das mir auch, was auch in meinem, über meinem Schreibtisch hängt seit Jahren, wir haben das auch in Dresden in unserem Programm als Überthema ganz früh gewählt. Wir gehen das ganze Leben auf dünnem Eis und wenn wir Glück haben, bricht es erst ganz spät. Aber nur, wenn wir Glück haben. Ich finde, das ist ein Bild fürs Leben und das meine ich gar nicht so negativ, sondern das zweite Credo, wenn es so ist oder so sein soll, ist das Hier und Jetzt. Auch das ist nicht von mir erfunden, aber ich glaube, es ist die einzige Lösung, dass wir versuchen, im Moment anzukommen und zu bleiben.
Was auch auffällt, im Buch wird viel über Fernsehfiguren, Fernsehserienfiguren, Fernsehserien geschrieben. Denken Sie, sind das so fiktionale Dinge, an die man sich durchaus auch ein wenig anlehnen kann und das nicht nur schaut, weil einem jetzt gerade langweilig ist?
Ich glaube, wir sind süchtig nach Geschichten. Ich glaube, wir lernen nur von Geschichten. Unsere großen Fragen, das Dasein, die menschliche Existenz betreffend, können wir uns, glaube ich, nur über Geschichten stellen und nähern. Und ich glaube, Geschichten sind so alt wie die Menschen. Und ob das jetzt Literatur ist oder eben in den letzten 15 Jahren verstärkt. Und ich glaube wirklich, dass das ein Zeitalter ist, begonnen mit den Sopranos. Ist da wirklich was passiert, dass sich meine These ist ein bisschen, die großen Geister unserer Generation arbeiten halt gerade fürs Fernsehen. Und deswegen konzentriert sich vieles der Geschichten, die mich gerade interessieren, halt, weil ich finde, es sind ein paar sehr wesentliche Serien passiert. Und ich glaube auch, dass Shakespeare oder solche Leute heute eigentlich fürs Fernsehen arbeiten würden oder für Streaming-Dienste.
Wobei sie selber ja ohne Fernseher aufgewachsen sind.
Das stimmt, aber in der Zeit, es gibt ja zum Glück neben Serien nach wie vor ein zweites wichtiges Geschichteninstrument und das ist die Literatur. Und meine Eltern haben damals es richtig machen wollen, so wie alle Eltern es richtig machen wollen, kamen beide aus sehr katholischem Haushalt und sehr strengem Haushalt und haben gedacht, ihre Kinder gehen jetzt in eine Alternativschule und da war die Waldorfschule halt irgendwie naheliegend und das Problem, wie ich heute finde, an der Waldorfschule, wo ich war, war zum damaligen Zeitpunkt, dass man Steiner versucht hat, sie 1:1 umzusetzen und deswegen gab es halt so absurde Regeln wie keine Mickey Maus am Pullover und keinen Fernseher und so. Und die meisten anderen Eltern haben sich eh nicht dran gehalten, meine schon. Positiverweise hat mich das sehr viel lesen lassen.
Und Sie wurden auch sehr kreativ, was Ihre Matura betrifft.
Oder? Ja, ich habe, das kann man eh im Buch ausführlich nachlesen, aber meine Russisch-Matura oder mein Russisch-Abschluss ist erstunken und erlogen.
Das heißt, Sie haben die Matura quasi lautmalerisch geschafft. Kann man das so in kurzen Stichworten nacherzählen?
Das kann man in kurzen Stichworten so nacherzählen. Wir hatten Russisch in der Schule, in der Waldorfschule, ich habe das nicht gut genug gelernt, habe irgendwann, als ich gemerkt habe, oh je, jetzt wird es knapp, den Anschluss nicht mehr geschafft und habe dann extern maturiert in einer öffentlichen Schule und musste dort ein achte Klasse Zeugnis bringen und habe diese Prüfung extern gemacht, indem ich der Frau, der Prüferin erzählt habe, ich wäre in Moskau gewesen längere Zeit und spreche diese Sprache fließend. Das hat sie gewundert, aber zur Kenntnis genommen. Und dann habe ich eine russisch in Österreich lebende Russin aufgesucht, die hat mir komplizierte Texte geschrieben, die ich auswendig gelernt habe, und habe mir so die Prüfung lautmalerisch, wie sie sagen, erstunken und erlogen.
Das heißt, Sie wussten in Wahrheit nicht einmal so wirklich wortwörtlich, was Sie da erzählen, und Ihre Lehrerin war schwer beeindruckt.
Also wortwörtlich hatte ich nicht die leiseste Ahnung, was ich erzähle. Ich wusste es inhaltlich ungefähr, weil es gab so, ich glaube, es gab 15 Themen und sie hat mir daraus sozusagen immer mehrere Themen umfassend 5 Texte geschrieben, die ich allesamt, ich meine, dafür habe ich es mir eigentlich auch wieder verdient. Es war wirklich eine Heidenarbeit, das auswendig zu lernen, weil wir eine Fantasiesprache. Und ich habe die Vorbereitungszeit eigentlich nur damit verbracht, um diese Fragen zu entschlüsseln irgendwie und mir dann sozusagen den am ehesten passendsten Text dieser 5, die ich vorbereitet hatte, rauszusuchen, und habe dann so gespielt, das weiß ich noch, als würde ich vom 100. ins 1000. kommen und gar nicht mehr genau wissen, was die Frage war und so. Und das hat sie, glücklicherweise hat sie das fasziniert.
Ist davon was im Langzeitgedächtnis hängen geblieben?
Nein, ich weiß nur noch, aber das weiß ich aus der Zeit davor, Stoeta et Lampa. Was ist das? Das ist eine Lampe.
Das ist das Radio Salzburg Café. Manuel Ruber, Sie haben heute schon mal gesagt, die Komödie ist für Sie die Königsklasse. Warum eigentlich? Was ist für Sie da die größte Herausforderung?
Ich glaube, es ist eine Frage der Präzision. Also man muss viel musikalischer sein, man muss viel genauer sein, weil eine Pointe, die nicht genau das richtige Tempo hat, einfach keine Pointe mehr ist, sondern eine misslungene Pointe. Und eine misslungene Pointe ist bekanntlich nicht lustig. Das heißt, es muss viel feiner, viel präziser gearbeitet werden. Und der zweite Punkt ist, ich glaube, es gibt nichts im wahrsten Sinne des Wortes Entwaffnenderes als Humor. Und ein Mensch, der lacht, ist auch viel leichter zu berühren. Und die Kombination, jemanden sozusagen so zu überraschen, dass es ihn oder sie aus den Angeln hebt, dann kann ich ihn im besten Fall vielleicht auch noch gleich mit berühren, und dann wären wir eh schon bei den 2 allerwesentlichsten Dingen, die zumindest mein Verständnis von der Arbeit, die wir tun, ausmachen.
Sie haben in den vergangenen Jahren immer wieder auch mal in Salzburg gedreht. Die Landkrimis, die Verfilmungen der Bücher von meinem ehemaligen Kollegen Manfred Baumann. Mhm. Sie sind der Kommissar Meraner, die Hauptfigur seiner Krimis. Haben Sie da Salzburg auch ein wenig kennenlernen dürfen?
Ja, also Salzburg kenne ich schon viel länger, weil wir schon mit den Bands, also mit Mondscheiner in Salzburg waren, weil ich über die Jahre sehr, sehr gerne immer wieder auch mit den verschiedenen Kabarettprogrammen regelmäßig in der AGE oder auch an anderen Spielstätten war und bin. Das ist die eine Seite, aber das Land Salzburg hat sich erst in der vollen Pracht und Schönheit tatsächlich durch die Krimis und also Krimler Wasserfälle und so, das ist magisch.
Denken Sie, ist das eine Figur, die man noch ausbauen kann, die in Serie gehen könnte?
Ich mag den sehr. Also das wirklich, es ist auch die einzige Reihe, die ich mache, wo ich auch mit voller Inbrunst, weil ich finde Reihen immer gefährlich, wenn man dann schnell auch mal Dinge auserzählt und dann, aber ich würde gerne mehr davon drehen. Ich finde die Abstände zu groß, weil wir nur alle 3 Jahre einen drehen. Und ich finde, da ist noch viel drin. Also diese Figur, die Manfred Baumann da sozusagen vorgelegt hat. Ich finde den ganz wunderbar. Ich mag den sehr gern. Ich hätte dann noch gerne viele, viele weitere Teile. Wird aber wahrscheinlich, wenn ich hier ein Geheimnis verraten darf, nur noch einen geben, weil die Frau Kollegin ja jetzt Tatortkommissarin ist und eine deutsche Tatortkommissarin darf nicht woanders ermitteln.
Die Frau Kollegin Stefanie Reinsberger.
Genau, das heißt, man wird jetzt entweder versuchen, ihr sozusagen die Ermittlerfunktion rauszuschreiben oder sie schweren Herzens ganz zu ersetzen. Das kann ich mir aber auch fast nicht vorstellen. Also wenn es weiß, drehen wir im Frühjahr den 3. Teil und darüber hinaus mal sehen.
Und was sind Ihre Pläne in nächster Zeit?
Ich drehe jetzt einen Thriller mit dem Andreas Kopriver im Oktober. Eine wirklich sehr dunkle Missbrauchsgeschichte, aber freue mich sehr drauf, weil ich fühle mich gerade stark genug, diese Dunkelheit auszuhalten, von der wir da auch vorher gesprochen haben. Und ich habe auch jetzt natürlich Corona-bedingt lange nicht gedreht. Und ich habe sowas noch nicht, also wieder, das wäre wieder mal eine neue Farbe. Und dann gibt es den Landkrimi von der Marie Kreuzer, wo ich ein bisschen mitspiele, Also das ist ein neuer Landkrimi, der im Waldviertel spielt mit zwei Kommissarinnen. Und ja, ich bin, solange man uns lässt, mit großer Begeisterung mit dem Goldfisch, mit meinem Soloprogramm, auf Tour und Lesungen mit dem Buch.
Wenn eine Ihrer Töchter sagen würde, ich will jetzt auch auf die Bühne, würden Sie sagen, ja, super Idee?
Na, super Idee weiß ich nicht. Ich würde sagen, super Idee, weil ich sie liebe und weil ich sie unterstützen will in ihren Ideen. Wir haben aber etwas, wie ich finde, ziemlich Schlaues gemacht. Meine Frau und ich, wir haben die Kinder in Johanna Moders Film Waren einmal Revolution, der bis vielleicht gerade noch in dem einen oder anderen Kino läuft. Da haben sie meine Töchter gespielt, weil sie das mal kennenlernen wollten und sie die Regisseurin gut kennen und so. Und sie wollen jetzt nicht Schauspielerin werden, beide.
Das heißt, es wurde ihnen früh genug abgewöhnt,
so
sozusagen.
Es. Das war der Plan.
Was sind ihre Wünsche?
Die Große möchte Patisseurin werden, backt leidenschaftlich gern und wirklich auch sehr gut. Sie macht schon Aufträge, also sie hat für das Espresso, ein wunderbares Lokal in der Burgasse, backt sie hin und wieder sogar Kuchen, die dann verkauft werden. Und die Kleine möchte Undercover-Polizistin werden.
Also es ist für Spannung und gutes Essen bei Ihnen zu Hause gesorgt.
So kann man das zusammenfassen, absolut.
Manuel Rubey, ich wünsche Ihnen selber auch einen spannenden Herbst und sage danke für das Gespräch.
Ich bedanke mich herzlich. Alles Liebe.